Ich möchte mit euch heute Morgen da weitermachen, wo ich das letzte Mal gestartet bin, beziehungsweise am Ende war, in Johannes Kapitel 17. Wer möchte, darf gerne aufschlagen. Wir hatten da eine längere Hinführung gehabt. Wir haben uns Gedanken gemacht über das Gebet im Allgemeinen, wie wir beten können und sollen, was Jesus darüber gesagt hat. Und haben uns dann aber verstärkt einfach die Gebete von Jesus angehört, ja, oder einfach betrachtet und gelesen. Man liest ja ganz oft, dass Jesus ging, um zu beten, auf den Berg hoch oder irgendwo, um allein zu sein. Aber was er gebetet hat, das liest man eigentlich nur zweimal. Und es ist beides Mal in Gethsemane oder kurz vor Gethsemane. Und das ist ja dann wirklich das Gebet, wo Jesus ja dann den Vater bittet, dass der Kelch an ihm doch vorübergeht. Da hat Jesus einen riesigen Kampf. Und dieses Gebet, das finden wir in den ersten drei Evangelien. Aber im Johannesevangelium finden wir dieses Gebet kurz vor Gethsemane eigentlich nicht, sondern da finden wir ein ganz anderes Gebet, wo wir einen wirklichen Einblick haben in dieses Heiligtum, über das, wo der Sohn mit dem Vater spricht. Und da haben wir uns mit dem Thema, also ich finde, dieses Gebet hat mehrere Themen und die wiederholen sich immer. Deswegen haben wir uns das letzte Mal auch nicht, sind wir da nicht so Vers für Vers durchgegangen, sondern habe dann ein Thema rausgepickt und das haben wir uns dann immer wieder angeschaut. Und das war das Thema der Verbundenheit, dass sie eins sind. Und da sagt Jesus in Vers 11 am Ende: Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, so wie wir eins sind. Da betont er einfach ganz intensiv, dass der Sohn und der Vater eins sind. Dass sie zusammen gehören und dass sie Gott sind. Und diese Einheit und diese Verbundenheit, die erweitert er dann und zeigt auch und will es, dass auch die Jünger mit ihm eins sind und auch mit dem Vater eins, im selben Satz, damit sie so sind, so wie wir sind. Ja. Da spricht er speziell, ja, die Jünger ab Vers 6. Aber in Vers 20 erweitert er diese ganze Verbundenheit und sagt dann, aber nicht nur für diese alleine suche ich dich, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Jetzt sind wir natürlich nicht durch das Wort von den Jüngern gläubig geworden, aber das Wort wurde ja immer weitergetragen, weitergetragen, weitergetragen. Und so beinhaltet dieser Satz, so wie Jesus das sagt, dass auch sie sind, so sein sollen, so wie wir sind, alle Gläubigen. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, finde ich, an diesem Abschnitt, in diesem Kapitel, dass er hier nicht nur von den Jüngern spricht und nicht auch noch für sich, sondern er bezieht alle Gläubige mit ein. Und das ist eine Verbundenheit, das ist eine Einheit, die er bittet und die er auch gemacht hat, indem er seinen Heiligen Geist gegeben hat. Jeder, der wiedergeboren ist, hat den Heiligen Geist und hat Jesus, den Heiligen Geist in sich, hat den Vater in sich, ist verbunden mit Gott. Und ich finde es immer eigentlich so erstaunlich. Und wenn der Vater uns dadurch ansieht, dass wir, weil wir wiedergeboren sind, dann sieht er auch nicht unsere Schwachheit und unsere Schuld, so wie wir es vorher auch kurz gelesen haben im Spurgeon. Mit all unserer Schwachheit können wir immer zu Jesus kommen. Und er wirft uns nicht hinaus und er sieht nicht diese Schwachheit. Er sieht in uns den Sohn. Und er sieht auch nicht unsere Sünde. In Epheser 1, 4, da heißt es, damit wir seien heilig und tadellos vor seinem Angesicht. Wir sind heilig und tadellos vor seinem Angesicht. Müsst ihr nie vergessen. Und so betet der Sohn zum Vater in Johannes 17 für die Seinen. Und ich will es immer wieder betonen, da sind so viele Wahrheiten drin, über die wir uns Gedanken machen wollen und sollen. Und so werde ich heute ein neues Thema aus diesem Kapitel rausnehme. Aber wir wollen es einmal gemeinsam komplett lesen. Ich weiß, es ist ein bisschen länger, aber ich finde es wichtig, dass wir es einmal komplett gehört haben. Und er hob seine Augen auf zum Himmel und sagte: Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich auch verherrliche, so wie du ihm Vollmacht gabst über alles Fleisch, damit er ihnen ewiges Leben gebe, allem, was du ihm gegeben hast. Das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahrhaftigen Gott, erkennen und den, den du sandtest, Jesus Christus. Ich verherrlichte dich auf der Erde. Das Werk, das du mir gegeben hast, das ich tun sollte, führte ich ans Ziel. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich offenbarte deinen Namen den Menschen, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie, und mir hast du sie gegeben. Und dein Wort haben sie bewahrt. Nun sind sie zur Erkenntnis gekommen, dass alles, was immer du mir gegeben hast, von dir her ist, weil ich die Worte, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben habe. Und sie empfingen sie und kamen wahrhaftig zur Erkenntnis, dass ich von dir ausging, und sie glaubten, dass du mich sandtest. Ich ersuche dich für sie, nicht für die Welt ersuche ich dich, sondern für die, die du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Und das meine ist alles dein, und das deine ist mein, und ich bin in ihnen verherrlicht worden. Und ich bin nicht mehr in der Welt, und diese sind in der Welt, und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, so wie wir eins sind. Als ich bei ihnen war, in der Welt, bewahrte ich sie, in deinem Namen. Die, die du mir gegeben hast, beschützte ich, und keiner von ihnen kam um, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Aber nun komme ich hin zu dir, und dieses rede ich in der Welt, damit sie meine Freude in ihnen habe, eine völlig gewordene. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hasste sie, weil sie nicht von der Welt sind, so wie ich nicht von der Welt bin. Meine Bitte ist nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, so wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. So wie du mich in die Welt sandtest, sandte auch ich sie in die Welt. Und für sie heilige ich mich selbst, damit auch sie Geheiligte seien in der Wahrheit. Aber nicht nur für diese allein ersuche ich dich, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Mit dem Ziel, dass alle eins seien, so wie du, Vater, in mir und ich in dir, damit auch sie eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich sandtest. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, damit sie eins seien, so wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gebracht werden und damit die Welt erkenne, dass du mich sandtest und dass du sie liebtest, so wie du mich liebtest. Vater, die du mir gegeben hast, ich will, dass auch sie bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gabst, weil du mich liebtest vor Gründung der Welt. Gerechter Vater, und die Welt kannte dich nicht, aber ich kannte dich, und diese kamen zur Erkenntnis, dass du mich sandtest. Und ich tat ihnen deinen Namen kund und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebtest, in ihnen sei und ich in ihnen. Das ist ein komplettes Kapitel, in dem Jesus zum Vater spricht. Und ich denke, wenn man das einmal im Ganzen liest, fällt einem vielleicht was auf, dass ein Wort immer wieder vorkommt. Immer und immer wieder. Und es heißt gegeben. Je nach Übersetzung oder Grammatik kommt es 14 bis 17 Mal vor. Es sind 26 Verse, das heißt, in jedem zweiten Vers kommt dieses Wort vor. Gegeben oder gabst oder gibst, ja, je nachdem. Es ist jetzt kein wirklich wichtiges Wort, das ganz viel Bedeutung hat, wie Liebe oder Vater. Am letzten Mal ist ja am Friedemann der Vater ja aufgefallen, dass das auch immer wieder vorkommt. Dann hat er darüber eine Predigt gehalten. So ist dieses Wort nicht, aber dieses Wort kann sehr viel bedeuten im Zusammenhang, was denn gegeben wird. Es macht natürlich einen Unterschied, ob ich jemand ein Zelt gebe oder ob ich jemand ein Haus gebe. Der Wert kommt durch das Subjekt, also was gegeben wird. Aber es wird etwas gegeben. Und auf das kommt es mir heute an. Was gibt der Vater? Und oft sind es Wiederholungen, es sind nicht 14 oder 17 Mal unterschiedliche Dinge, die der Vater hier gibt, ja, sondern es wiederholt sich immer wieder. Ähnlich so wie Jesus auch gesagt hat bei wichtigen Dingen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ja, um das zu betonen, was er denn eigentlich hier sagt, ja. Und so denke ich, will auch hier einfach betonen, was denn gegeben wird, ja. Und wenn man das so sieht, dann können wir doch sehen, dass wir wirklich einen gebenden Gott haben. Da kann ich immer wieder nur staunen, wenn ich einfach auf mein Leben schaue, was ich einfach muss, ganz, ganz menschlich und ganz irdisch, was ich alles habe. Die wundervolle Familie, ein Sohn, auf den wir 6 Jahre lang gewartet haben, wir haben ein Dach über dem Kopf, genug zu essen, genug zu trinken, und ich denke, so geht's vielen von uns oder allen. Dass man wirklich gesegnet ist mit irdischen Dingen. Aber bei dem wollen wir nicht stehen bleiben. Wir haben ein ewiges Leben bekommen. Gott gibt über unseren Verstand und über unser menschliches Denken, gibt er hinaus, darüber hinaus. Und da können wir doch einfach nur so dankbar sein. Und ich glaube, wenn ich meinen Gott nicht kennen würde, dann würde ich mir selber auf die Schulter klopfen und sagen, Dirk, das hast du gut gemacht. Guck mal, was du alles erreicht hast. Aber genau um das geht's, dass wir doch eigentlich da drin Gott sehen, was er alles gibt, was er für ein gebender Gott ist. Was eigentlich auch auffällt, ist, dass dieses Wort und auch viele andere Sachen in der Vergangenheit oft geschrieben sind. Also er hat gegeben. Also es liegt schon in der Vergangenheit aufgrund von der Perspektive, ja, oder dass es wirklich schon passiert ist. Es war und ist einfach der Ratschluss Gottes, was hier niedergeschrieben ist. Schauen wir uns das erste Gegeben an, oder das erste Geben, und jetzt findet man Vers 2. So wie du ihm Vollmacht gabst über alles Fleisch, damit er ihnen ewiges Leben gebe. Er gibt das ewige Leben. Und das ist das Größte und Herrlichste, was ein Mensch haben kann, was er bekommen kann von Gott. Er kann sich's nicht erarbeiten. Es wird ihm gegeben. Und es ist auch nur das Leben im Sohn. Es ist der einzigste Weg, um das ewige Leben zu bekommen. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Das sind Verse, die, glaube ich, 2 oder 3 Mal so oder so ähnlich im Johannesevangelium vorkommen. Und die werden auch oft weitergegeben. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Aber wir müssen beachten, was danach kommt, weil da sagt er auch, so gut wie jedes Mal, wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Und da sieht man dieses Schwarz-Weiß. Entweder man hat das Leben oder man hat es nicht. Und es gibt keine Grauzone oder irgendwas dazwischen. Und das Leben ist in Jesus Christus. Und er schenkt es. Er gibt es. Damit er ihnen ewiges Leben gebe. Jesus gibt uns das ewige Leben. Und es ist das elementarste und größte Geschenk, das er ein Mensch bekommen kann. Aber das ewige Leben, oder auf dieses ewige Leben, bezieht sich Jesus nur ein einziges Mal. Wobei es doch für uns eigentlich so was Großes ist und so was Wichtiges ist, bezieht er sich hier nur ein einziges Mal auf dieses ewige Leben. Von dem her kann das eigentlich nicht das Zentrum sein, um was es hier eigentlich geht. Er will es erwähnen und er spricht es auf, und um das geht es ja auch, ja. Aber es sind wichtigere und größere Dinge, um die es hier in diesem Gebet geht. Und bevor auch Jesus dieses ewige Leben geben kann, muss Gott, der Vater, andere Dinge geben. Und die wollen wir uns auch noch anschauen. Und so heißt es genauso in Vers 2, kommt nämlich noch was anderes vor, so wie du ihm Vollmacht gabst. Der Vater gibt Jesus die Vollmacht. Die Vollmacht, Wunder zu tun, die keiner andere hätte tun können. Er hat Kranke geheilt. Er hat aus Wasser Wein gemacht, wo er einfach aufzeigt, hier, ich bin der Schöpfer. Er lässt diesen ganzen Prozess, wo die Trauben wachsen, wo die Rebe wächst, die Trauben wachsen und reifen und daraus dann Wein zu machen, das alles lässt er weg und zeigt hier, ich bin der Schöpfer. Ich habe die Vollmacht, dies so zu tun. Weil ich und der Vater sind eins und wir sind Gott. Ich bin Gott. Und er hat auch Tote auferweckt. Dinge und Wunder, die er tat, um genau das aufzuzeigen. Ich bin der Schöpfer. Ich bin Gott. Ich bin von oben. Und die wenigsten haben es gesehen, haben es verstanden, haben es anerkannt. Und genau das, und das sieht man so oft im Johannesevangelium, dass er genau diese Wunder tut, um zu zeigen und dann auch immer wieder betont, schaut, ich bin Gott, nur ich kann solche Dinge tun. Und die Vollmacht, die Jesus vom Vater erhalten hat, bedeutet aber auch eine Vollmacht über alles Fleisch. So wie du ihm Vollmacht gabst über alles Fleisch. Der Vater hat ihm alles in seine Hand gelegt. In Johannes 5, 22 heißt es, dass der Vater niemand richtet, sondern hat alles Gericht dem Sohn übergeben. Und da sieht man auch, dass diese Vollmacht nicht nur auf dieses Irdische bezogen ist, sondern es geht über dieses Zeitalter hier hinaus. Er wird, wenn hier alles zu Ende ist, wenn die Welt vorbei ist, wenn Gott den Zeitpunkt gesetzt hat, auch dann hat Jesus noch die Vollmacht und wird Gericht halten. Über die, die nicht zu ihm, die nicht seine sind. Diese Vollmacht geht über das Weltliche hier hinaus. Und er zeigt hier auf, er ist der Herrscher, er ist Gott. Ein nächstes, das der Vater gibt, finden wir in Vers 4. Ich verherrlichte dich auf der Erde. Das Werk, das du mir gegeben hast, das ich tun sollte, führte ich ans Ziel. Wir haben uns den Vers beim letzten Mal auch schon angeschaut, weil er ja hier eben in dieser Vergangenheitsform spricht. Aber hat Jesus das Werk hier schon vollendet? Er sagt, das, was du mir gegeben hast, sagt er dann später, ich habe es ans Ziel geführt. Das heißt, er ist eigentlich fertig. Aber ist er fertig zu diesem Zeitpunkt? Was war denn das Werk Jesu? Ich denke, zum einen war es, diese Wunder zu tun, die er zuvor alle getan hat. Um aufzuzeigen, ich bin Gott. Ich bin der von oben. Ich bin der Gesalbte. Das war sein Werk. Und es war auch das Werk, die Jünger bis zu diesem Zeitpunkt hinzuführen, sie zu bewahren. Schreibt er, ich habe sie bewahrt. Er hat sie erwählt, er hat sie mitgeführt, er hat sie in all die göttlichen Dinge hineingeführt und hat sie all die Zeit bewahrt. Und auch das hat er geschafft, er hat es vollendet. Er hat es ans Ziel gebracht, seine Jünger bis dahin, sie zu bewahren, dass keiner umkommt. Auch das war sein Werk. Aber sein eigentliches Werk, sein größtes Werk, der Ratschluss Gottes, war, dass er ans Kreuz geht. Dass er dort als das makellose Lamm, als das eine Opfer, das nur er sein konnte, dass er dorthin geht, damit er stirbt und wir Leben haben. Das war sein Werk, das er tun sollte. Das war der Grund, warum er in diese Welt gekommen ist. Warum er die Herrlichkeit verlassen hat. In diese dunkle Welt gekommen ist, um Licht zu sein und dieses Werk zu tun am Kreuz. Und es hat er noch nicht, zu diesem Zeitpunkt noch nicht gehabt, noch nicht vollendet. Aber in der göttlichen Perspektive hat er's schon vollbracht. Das Werk, das du mir gegeben hast, das ich tun sollte, führte ich ans Ziel. Springen wir zu Vers 8 und 14. Weil ich die Worte, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben habe, und sie empfingen sie und kamen wahrhaftig zur Erkenntnis. Und 14, ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hasste sie, weil sie nicht von der Welt sind, so wie ich nicht von dieser Welt bin. Der Vater hat das Wort Jesus gegeben. Das hat Jesus auch immer wieder betont im Johannesevangelium. Meine Worte sind nicht meine Worte. Es sind die vom Vater. Und diese Worte sind wahr. Da gibt es kein Rütteln, kein Dazwischen, kein gar nichts. Sie sind wahrhaftig. Und dieses Wort hat Jesus vom Vater bekommen. Und es verdeutlicht ebenso die Größe und die Wichtigkeit und die Wahrheit der Worte. Und Petrus hat ja mal gesagt, du hast Worte ewigen Lebens. Wohin sollen wir gehen? Und sein Wort macht frei und ist auch uns heute noch Nahrung. Und dieses Wort hat Jesus bekommen und er gibt es weiter. An die Seinen hat er es weitergegeben. Damit auch sie diese Herrlichkeit sehen. Damit sie den Gesalbten sehen, damit sie das erkennen. Er ist von oben, er ist von Gott. Und das ist nämlich das Nächste, was gegeben wurde, das ist die Herrlichkeit. In Vers 22 schreibt er, und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben. In Vers 24, Vater, die du mir gegeben hast, ich will, dass auch sie bei mir seien, so wie ich bin, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gabst. All die Größe, all die Herrlichkeit, all die Pracht, die in Gott ist, so wie Gott ist, gibt er Jesus, um hier auf dieser Welt zu zeigen, ich bin Gott. Ich bin der Wahrhaftige, ich bin die Herrlichkeit. Und auch diese Herrlichkeit gibt Jesus weiter an die Seinen. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben. Um was zu sein? Damit sie eins seien, so wie wir eins sind. Ich finde es so schön zu lesen. Was der Vater alles gibt und der Sohn empfängt und auch weitergibt. Und es war zum einen das ewige Leben. Und dann wird auch die Vollmacht Jesus gegeben. Und das Werk hat der Vater auch Jesus gegeben. Und er gibt es auch weiter. Aber in einer ganz anderen Perspektive. Wir könnten niemals natürlich ans Kreuz gehen. Er hat es für uns vollbracht. Aber wir haben ein Werk, den Vater zu ehren, den Vater zu loben, ihm Danke zu sagen. Und Jesus hat die Worte bekommen und er gibt sie weiter. Und er hat die Herrlichkeit bekommen und er gibt sie weiter. Alles, was der Vater dem Sohn gegeben hat, gibt Jesus an die Seinen weiter. Außer das Werk, das hat er für uns vollbracht und für uns gemacht. Und all das bekommen wir mit dem ewigen Leben. All das schließt es alles mit ein. Ja? Aber er hat zuerst dem Sohn geben müssen. Jesus musste zuerst in diese Welt kommen, damit er es ihm gibt und Jesus gibt es weiter. Und es ist die Grundlage und die Voraussetzung für alles andere, was Jesus gibt. Wenn der Vater uns dem Sohn aber nicht gegeben hätte, hätten wir keinen Anteil, kein ewiges Leben. Und das ist mein letzter Punkt. Wem hat Jesus denn die Worte weitergegeben und seinen Namen offenbart? Das finden wir in Vers 6 und 7. Ich offenbarte deinen Namen den Menschen, die du mir aus der Welt gegeben hast. Der Vater gibt die Menschen Jesus. Dein waren sie und mir hast du sie gegeben. Nun sind sie zur Kenntnis gekommen, dass alles, was immer du mir gegeben hast, von dir her ist, und weil ich die Worte, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben habe. Und in Bezug auf die Menschen kommt es hier 6-mal vor. Die Vollmacht einmal, das ewige Leben einmal, die Herrlichkeit, die er gibt, kommt 2-mal vor, das Werk kommt 2-mal vor. Aber was es hier wirklich geht, ist, dass der Vater die Seinen an Jesus gibt. Er spricht hier zuerst von den Jüngern, den Versen 6 und 7, die wir gerade gelesen haben, die du mir aus der Welt gegeben hast. Ja. Der Vater hat die Jünger erwählt und hat sie Jesus gegeben. Und auch in Vers 9 heißt es, ich ersuche dich für sie, nicht für die Welt ersuche ich dich, sondern für die, die du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Und in Vers 11 am Ende, heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, so wie wir eins sind. Und in Vers 12 weiter, als ich bei ihnen war in der Welt, bewahrte ich sie in deinem Namen. Die, die du mir gegeben hast, beschützte ich. Ich finde es so wichtig und eigentlich auch so was Großes, was der Vater hier eigentlich tut. Er gibt die Seinen an Jesus. Sie gehören Gott und er hat sie ihm gegeben, damit er ihnen ewiges Leben gebe. Er hat sie geschaffen und sie sind sein. Und so sind die Jünger in der Hand des Vaters. Sie gehören ihm, er hat sie Jesus gegeben. Und es ist für mich eine bewusste Tat. Es ist eine Erwählung, die Gott hier macht. Und wenn man es betrachtet, dass alle Menschen verloren sind, weil die Sünde da ist, so wie es in Römer heißt, denn es ist kein Unterschied, alle sündigten und sie reichen nicht an die Herrlichkeit Gottes heran. Da sieht man die Herrlichkeit. Wir sind nicht so herrlich, wie wir sein sollten. Aber Jesus gibt sie. Aber zuerst ist erstmal nur Sünde da und jeder Mensch ist verloren. Alle haben den Tod verdient und es ist keiner da, der nach Gott fragt. Und es gibt auch keinen Unterschied. Alle sind so. Ist es also gerecht, wenn er die Menschen sterben lässt? Ist es gerecht, wenn der Mensch sich von Gott entfernt hat und diesen sterben lässt? Ja, es ist gerecht. Das müssen wir so sehen. Aber Gott will nicht, dass alle Menschen verloren gehen. Und so hat er die Jünger hier erwählt. Er hat sie Jesus gegeben. Erwählt, indem er sie Jesus gegeben hat und ihnen Gott offenbart hat, ihnen das Wort weitergegeben hat, das ewige Leben gegeben hat und das allein aus Gnade. Verdient haben sie es sicherlich nicht, aber aus Liebe hat er sie erwählt zum ewigen Leben. Aber eben nicht nur diese Jünger. Ab Vers 20 sagt er, aber nicht nur für diese allein ersuche ich dich, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Mit dem Ziel, dass sie alle eins seien, so wie du, Vater, in mir und ich in dir. Er spricht hier von jedem Gläubigen, von jedem Kind Gottes spricht er hier, dass er sie erwählt. Vater, die du mir gegeben hast, ich will, dass auch sie bei mir seien. Das ist der Wunsch von Jesus. Die, wo er bekommt, da will er auch, dass die bei ihm sind, wo er ist und wo er sein wird. Gott hat uns Jesus gegeben, damit er für uns einsteht wie ein hoher Priester vor dem Altar, und das macht er hier. Er tritt für uns ein und bittet, dass wir bewahrt werden, dass wir eins sein können. Und an diesem Altar ist er dann auch gegangen als makelloses Opfer ans Kreuz, und da tritt er für uns ein und hier im Gebet. Und so hat der Vater seine Kinder erwählt. Sie waren sein, und er will, dass seine Kinder nicht verloren gehen. Und darum hat er durch die Kraft des neuen Bundes seine Gemeinde erwählt, sein Volk erwählt. Und genauso hat er damals Israel erwählt. Das Volk Israel ist ein Schatten auf das, was jetzt in der Gemeinde stattfindet, was dort Gott baut. Sein Volk, sein Reich, nicht von dieser Welt. Aber es hält ewig. Und die hat er erwählt. So hat er auch Israel erwählt. In Jesaja heißt es: Aber jetzt, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und um das geht's. Der Vater erwählt aus Liebe. Und so hat er damals sein Volk erwählt. Und jetzt auch seine Gemeinde, die der Überrest ist. Viele meinen vielleicht, dass es ungerecht ist, wenn Gott erwählt. Aber in seiner Geschichte sehen wir doch eigentlich einzelne Personen, die erwählt wurden. Denken wir kurz im Alten Testament an Mose oder an Jakob. Er hat sich für Jakob entschieden, nicht für Esau. Noch als er im Mutterleib war. Damit der Vorsatz Gottes nach Erwählung bestehe, bliebe. Nicht aus Werken, sondern aus dem Rufenden, heißt es in Römer 9. Jakob hatte noch kein Werk gemacht, und doch hatte ihn Gott erwählt. Und auch im Neuen Testament finden wir ganz viele Personen. Johannes der Täufer, ähnlich wie bei Jakobus, ja, noch im Mutterleib war er erfüllt mit dem Heiligen Geist. Hat Johannes irgendwas getan zuvor, dass er den bekommen hätte dürfen oder sollen? Nein, es war eine bewusste Erwählung von Gott. Noch im Schoß seiner Mutter wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Hätte es Gott anders machen können? Hätte es auch später machen können? Aber nein, er macht es bewusst hier noch im Mutterleib. Erwählt er ihn. Zachäus, ein einfaches Beispiel, der auf den Baum stieg, um Jesus zu sehen. Und Jesus kommt und sagt: Zachäus, steig herab, ich muss heute in dein Haus einkehren. Das war das Werk, das Jesus tun sollte. Ihm das Wort weiterzugeben, damit er ihn erkennt, damit er Gott sieht. Und genauso war Zachäus erwählt von Gott, damit er dieses Wort hört. Jesus musste zu ihm kommen. Und Zachäus tat Buße und kehrte um. Oder Paulus, oder Saulus, je nachdem, zu welchem Zeitpunkt man es sieht. Schreibt er selbst: als es aber Gott gefiel, der mich von meiner Mutterleibe an ausgewählt und durch seine Gnade berufen hat, in mir seinen Sohn zu offenbaren, damit ich ihn unter den Völkern verkünde. Auch Paulus hat er erwählt, um nur hier ein paar Personen zu nennen. Und ich hoffe, ihr seht diese Erwählung von dieser Person. Aber vielmehr hoffe ich auch und bete, dass ihr auch eure Erwählung seht. Denn Gott macht keinen Unterschied. Gott liebt seine Kinder, und er will nicht, dass eins verloren geht. Und so hat er uns aus Liebe erwählt und Jesus gegeben, dem Sohn gegeben, damit er uns ewiges Leben geben kann. alle Menschen sind verloren, aber aus Gnade errettet er die Seinen. Und er zieht zum Sohn und hat sie ihm gegeben, damit der Sohn ihm ewiges Leben gebe. Nochmal Vers 2, da kommt es auch. So wie du ihm Vollmacht gabst über alles Fleisch, damit er ihnen ewiges Leben gebe, allem, was du ihm gegeben hast. Er gibt dem Fleisch das ewige Leben, den Seinen. Jesus hat die Macht, Leben zu geben, aber nicht jedem Menschen. Nicht jedem Menschen gibt er das ewige Leben, sondern nur denen, die er vom Vater bekommen hat. Denn der Vater zieht zum Sohn und der Vater gibt dem Sohn. Und das erklärt er auch im Johannesevangelium Kapitel 6 ganz oft. Das ist das zentrale Kapitel in dem Evangelium. Und am Ende heißt es auch, dieses Wort ist zu hart und viele sind gegangen. Und die Jünger sind geblieben. Und da sagt er das dreimal. Kapitel 6, Vers 44. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass der Vater, der mich schickte, ihn ziehe. Und ich werde ihn zur Auferstehung bringen am letzten Tag. Es ist ein Werk, das der Vater tut. Er zieht zum Sohn. Selbes Kapitel, Vers 65. Deswegen habe ich zu euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Der Vater gibt die Seinen dem Sohn. Und noch Vers 37. Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Und den, der zu mir kommt, den werde ich auf keinen Fall hinaustun. Weil ich aus dem Himmel niedergekommen bin, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich schickte. Dieses ist aber der Wille des Vaters, der mich schickte, dass ich nichts verderben lasse von dem, was er mir gegeben hat, sondern es zur Auferstehung bringe am letzten Tag. Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Das haben wir heute Morgen in der Einladung auch schon kurz gelesen. Und dann kommt, und den, der zu mir kommt, den werde ich auf keinen Fall hinaustun. Hier sieht man aber auch eine Verantwortung des Menschen, dass er zu Jesus kommt. Aber er kann nur zu Jesus kommen, wenn es der Vater ihm gibt. Das ist mein Glaube, das ist mein Verständnis. Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Dann heißt es in 39, von dem, was er mir gegeben hat. Betont er das hier genauso. Dieses gegeben. So vieles gibt der Vater und er tut noch so viel mehr, wenn man das Johannesevangelium liest und darauf schaut, was der Vater alles tut und was er alles gibt, was er bewirkt. Er schenkt, er gibt, er wirkt, er zieht, er gebiert. Das alles tut der Vater. Und er tut es in Weisheit, in Liebe, Barmherzigkeit, aus Gnade. Er ist der allmächtige Schöpfer aller Dinge. Schon Jesaja sagte, ich, der Herr bin es, der dies alles wirkt. Ich weiß nicht, was es mit euch jetzt macht, wenn ihr diese Worte hört. Für mich sind sie eigentlich so groß geworden in den letzten Jahren. Vor 7 Jahren habe ich eine Predigt gehört und es war mir ein Anstoß. Ich schätze den Prediger sehr und zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, ich sehe das nicht so. Und es war mir ein Anstoß. Aber je länger ich darüber nachgedacht habe und mit diesem Gedanken in der Bibel gelesen habe, ist mir das immer größer geworden. Gott erwählt die Seinen. Und es gibt ja viele Themen in der Christenheit, die sehr unterschiedlich geglaubt und diskutiert werden. Ja, das Abendmahl, Kleiderordnung, das tausendjährige Reich. Wir haben das alles, glaube ich, schon mal intensiv mitgemacht. Ja, so eine Auseinandersetzung, wo Brüder und Schwestern anders glauben. Vielleicht steht die Erwählung auch unserem Verstand und unserer Logik entgegen, weil wir es einfach nicht begreifen und nicht fassen können, was der Vater hier eigentlich tut. Aber ich finde und sehe sie, und speziell in diesem Kapitel, obwohl hier das Wort Erwählung nicht ein einziges Mal vorkommt. Aber mit diesem Wort, was der Vater alles gegeben hat, kann ich das nur so entdecken. Dass er uns gezogen hat zum Sohn. Dass er die Worte, die wir hören sollen, dass die in uns aufgehen, in unserem Herzen, und wir in Jesus die Herrlichkeit Gottes sehen. Das war der Auftrag Jesu, das weiterzugeben, das zu offenbaren, Gott zu offenbaren. Erwählen kann ja heißen herausrufen, absondern. Aber es heißt auch vielmehr eine Auswahl treffen. Und diese Auswahl hat Gott getroffen. Aus Liebe. Der Vater gibt die Seinen an Jesus, damit sie den Vater erkennen und sie ewiges Leben haben. Und das ewige Leben zu haben, das ist das Größte und die größte Gabe, die ein Mensch bekommen kann. Aber um es denen zu geben, muss er dies erst an den Sohn weitergeben. Muss er die Seinen an den Sohn weitergeben. Und das Thema der Erwählung macht uns Menschen natürlich noch viel, viel kleiner, wie wir überhaupt schon sind. Aber es macht Gott umso größer, umso herrlicher. Er gibt so viel. Er ist unsere Quelle. Von ihm dürfen wir nehmen, denn er ist ein gebender Gott. Und es gibt nichts Schöneres, um das zu sehen, wie gütig der Vater doch ist. Und ich bin so dankbar, dass mir die Augen geöffnet hat, dass er mich zum Sohn gezogen hat, damit ich ihn sehe, was er alles wirkt und was er alles gibt. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ja deinen Sohn gegeben hast in diese Welt. Niemand hätte mehr geben können, es hätte auch nichts Größeres geben können, Herr, in diese Dunkelheit zu kommen. Aber du hast das Licht werden lassen. Du hast den Vater offenbart, Jesus, um Menschen zu retten. Ich danke dir, Herr, dass du das Wort weitergegeben hast, dass du die Herrlichkeit weitergibst, dass du die Vollmacht weitergibst. All das, was der Vater dir gibt, gibst du an die Deinen weiter. Und ich danke dir, Herr, dass du uns erlöst hast. Und ich danke dir, Vater, Herr, dass du uns deinem Sohn gegeben hast, damit wir ewiges Leben haben dürfen. Danke, Herr, dass wir an dich glauben dürfen und dass wir dein Wort haben können, um zu lesen und zu verstehen, Herr, all deine Größe und deine Weite, deine Pracht und all deinen Ratschluss, den du vor Grundlegung der Welt getroffen hast. Ich danke dir, Herr, dass du in unserer Mitte bist und mögest du einfach dein Wort in uns groß werden lassen. Amen.